Es ist Advent, die Zeit, in der sich die Christen weltweit auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Genauer genommen bereitet man sich auf die Ankunft von Jesus Christus auch an diesem Weihnachten im Jahr 2017 vor und nicht einfach nur auf ein Gedenken an seine Geburt von vor über 2000 Jahren. Ankommen und geboren werden will Jesus nach christlicher Überzeugung, nämlich immer je neu, in jedem einzelnen Menschen und somit in jedem einzelnen Herzen. Das Herz des Menschen ist nach dieser Vorstellung nämlich sozusagen die Wohnung, in die Gott einziehen möchte. Diese Wohnung, das Menschenherz also, kann aber auch in einem ziemlich schlimmen Zustand sein, so dass man nicht in der Lage ist, Gott einzuladen und reinzulassen. Leon Bichler aus München begrüßt Sie daher heute zu einem Kurs Null auf Radio Horeb, der helfen will, die innere Wohnung, das eigene Herz, in Ordnung zu bringen. Das neue Herz, innere Heilung, so heißt der Titel des folgenden Vortrages von Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer. Er ist der Beauftragte für Glaubenskurse und Evangelisation in der Erzdiözese Freiburg und Radio Horeb wünscht Ihnen gute Erkenntnisse und geistlichen Gewinn mit seinem folgenden Vortrag.
Ein Gebet von Frère Roger von Thésée. Gott, du bist immer unter uns. Du willst nicht Not und Elend, sondern unbeschwerte Freude. Du leidest mit jedem, der auf der Erde leidet. Du nimmst jeden auf, der dir alle seine Lasten anvertraut, so als würdest du uns überall, an jedem Ort, im Haus eines Bruders empfangen. Wer sich von dir aufnehmen lässt, erkennt mit seinem inneren Blick, jenseits seiner eigenen Verwirrung, einen Widerschein des verherrlichten Christus des Auferstandenen. Wenn das Vertrauen Jesu Christi in ihm durchscheint, lebt der Mensch jedes Mal von Neuem auf. Die hoffnungsfrohen Lieder, die wir gesungen haben, und dieses Gebet führen uns mitten hinein in das Thema dieses und des nächsten Abends. Es soll an diesen beiden Abenden um die Erlösung gehen. Erfahrungen von Erlösung, auch als Frucht der Hinkehr zu Gott. Unser christlicher Glaube ist eine Erlösungsreligion. Das wissen wir alle und wir haben es so auch im Katechismus gelernt, dass Christus uns erlöst hat. Tod und Auferstehung erlöst von Sünde und Schuld, vom Tod, von den Mächten des Bösen. Es gibt vielerlei Lasten, die dem Menschen im Genick sitzen und von denen er erlöst werden muss. Jeder Mensch spürt auch irgendwie, dass wir nicht einfach in dieser Welt heil und glücklich und voll zufrieden sind, dass diese Welt sich irgendwie nicht selbst genügt, sondern dass wir der Erlösung bedürfen. Und so ist eben auch unser christlicher Glaube ein Glaube, der Erlösung verheißt. Dabei gibt es Dimensionen, die uns vertraut sind, wie das, was ich eben gesagt habe, was man so im Katechismus gelernt hat, die Erlösung durch Jesu Tod und Auferstehung und Sünde und Schuld und vom Tod. Es gibt auch Dimensionen der Erlösung, die uns oft weniger vertraut sind, die aber eigentlich näher an der Erfahrung liegen. Und davon möchte ich heute Abend zuerst sprechen, nämlich von der inneren Heilung, vom Heilwerden durch die Liebe Gottes, durch die Begegnung mit der Liebe Gottes. Am nächsten Abend wird es dann um Vergebung und Versöhnung gehen. Das sind dann wieder vertrautere Dinge. Heute soll es vor allem um diese Erfahrung der Heilung gehen. Ich glaube nämlich, dass dies eine Dimension der Erlösung ist, die heute eine besondere Aktualität hat. Deswegen möchte ich damit anfangen. Man merkt heute überall, dass Menschen nach Heilung suchen. Irgendwie ist der moderne Lebensstil Unheil zerrissen. So äußerlich haben wir alles, aber sehr viele Menschen spüren, dass sie innerlich nicht zufrieden und nicht heil sind. Seelische Probleme nehmen immer mehr überhand. Ein bekannter Psychologe hat einmal gesagt, die Neurose sei die Massenepidemie der Großstadtgesellschaft. Irgendwie muss dieser moderne Lebensstil dran schuld sein, dass so eine Disharmonie ins Leben vieler Menschen reinkommt, dass sie eben sich innerlich zerrissen und seelisch belastet fühlen oder unter Stress fühlen und dass es dann auch zur Entfremdung der Menschen untereinander kommt. Auch die Kommunikationsstörungen, die Störungen im Umgang miteinander, die Entfremdung der Menschen voneinander ist typisch für unsere Zeit. Es scheint mir, dass an diesem Punkt der Mensch von heute seine Erlösungsbedürftigkeit am deutlichsten spürt. Da merkt er, dass er unheil ist und fängt an zu suchen. Und dass Menschen wirklich danach suchen, dazu braucht man nur mal einen Blick etwa in die neureligiöse Szene oder in die Esoterik-Szene zu werfen oder auch in den Bereich der Psychologie. Wie viel wird da angeboten? Kurse und Wege und Methoden und so weiter und Übungen, die Heilung versprechen. Und diese Angebote würden ja nicht gemacht, wenn nicht Leute Interesse daran hätte. Da ist ein großes Suchen im Gange. Und wenn es gelänge, die christliche Erlösungsbotschaft daraufhin zur Sprache zu bringen und nicht nur zur Sprache, sondern auch zur Wirkung zu bringen, dann denke ich, könnte das eine große Bedeutung haben. Die Christen müssten viel erlöster aussehen, hat schon vor 100 Jahren der bekannte Philosoph Nietzsche mal gesagt. Und im Grunde hat er ja recht damit. Im Grunde müssten wir erlöst aussehen, wenn wir erlöst sind. Vielleicht haben wir Erlösung oft zu sehr nur für das Jenseits, für das ewige Leben erwartet, was noch weit weg liegt und jenseits der Todesgrenze, und wenig im Blick gehabt, dass auch hier schon einiges in unserem Leben passieren kann, gerade an Heilwerden. Und heute ist man darauf drauf und dran, das wiederzuentdecken, von vielen Seiten her. Bekannt ist der Theologe Eugen Drewermann, bekannt und auch umstritten, bei allem, was man sonst an ihm kritisieren mag. Das eine hat er sicher richtig gesehen. Und deswegen gibt es auch so viele Leute, die an seinen Büchern und Vorträgen Interesse haben. Er hat die heilende Dimension des Glaubens in den Mittelpunkt gerückt. Und das scheint mir heute etwas sehr Wichtiges zu sein. Damit möchten wir uns jetzt befassen. Wir Menschen spüren, dass wir unheile Wesen sind. Wir nehmen es oft eher oberflächlich wahr, dass wir einfach nicht zufrieden sind, dass irgendwas uns drückt oder zerreißt, also so eine Last im Nacken spüren oder eine innere Zerrissenheit. Wo kommt sie her? Wo hat sie ihre Wurzeln? Auf dieser Zeichnung sieht man einen Baum in einer etwas seltsamen Perspektive, nämlich nur die Wurzeln. Das, was man normalerweise eben gar nicht sieht. Aber so ist es auch mit unserem Leben. Das, was man nicht sieht, ist oft das Wirksamere. Die Wurzeln unseres Unheilseins gehen zurück in tief in unsere Lebensgeschichte. Alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, die prägen uns, im Guten wie im Schlechten. Und je früher sie zurückliegen, desto prägender sind sie meistens. Das fängt oft schon vor der Geburt an. Vor allem die Erfahrungen im Elternhaus prägen einen Menschen sehr stark. Und vieles, was ich heute so als mein Problem oder mein Elend empfinde, fängt da schon an. Da spielt der Erziehungsstil der Eltern zum Beispiel eine Rolle. Wenn jemand sehr autoritär erzogen worden ist, dann prägt ihn das. Das kann ganz verschieden sich auswirken. Beim einen wirkt es so, dass er sehr unselbstständig wird und sich jeder Autorität blind unterwirft. Es gibt andere Menschen, die genau gegenteilig darauf reagieren, aber dann in einer ewigen Rebellion gegen alle wirklichen oder vermeintlichen Autoritäten leben, was ja auch ein unerlöster Zustand ist. Oder das Gegenteilige, wenn jemand, wie man so sagt, verwöhnt worden ist, viel zu großzügig erzogen wurde, dann ist er später sehr anspruchsvoll und sehr empfindlich und wir sind meistens geneigt, das erste Mal so von der moralischen Seite her zu nehmen. Der Mensch ist halt so und er ist überempfindlich und nimmt keine Rücksichten und so. Man übersieht dabei, dass das mindestens ebenso sehr ein seelisches, ein psychologisches Problem ist. Oder jemand, der in einer rauen Umgebung aufgewachsen ist. Die Umgebung war einfach so, dass er seine Ellenbogen gebrauchen musste, um sich durchzusetzen. Das wäre untergegangen. Das hat er sich so angewöhnt, dass er die Ellenbogen auch gebraucht, wenn es gar nicht angemessen ist. Und dann empfinden ihn die anderen als rücksichtslos. Er selber ist sich dessen vielleicht gar nicht bewusst. Auch hier, man ist oft geneigt, es eher moralisch zu beurteilen, aber es ist mindestens ebenso sehr ein in ihm wohnendes seelisches Problem, eine Form von Unheilsein. Für manche sind Eltern, Erzieher, die Umgebung verantwortlich, manches ist aber auch eher schicksalhaft. Wenn etwa, das weiß man einfach, wenn ein Kind, das ganz kleines Kind, von der Mutter längere Zeit getrennt sein musste, etwa infolge einer Krankheit, hinterlässt es auch eine Spur. Ein Kind fühlt sich sehr verlassen dann. Und diese Verlassenheit kann drin sitzen bleiben und auch den Erwachsenen immer noch plagen. dass er sich immer einsam fühlt und fremd den anderen gegenüber, obwohl er inzwischen gute Beziehungen geknüpft hat. Und doch ist diese Einsamkeit und dieses Verlassenheitsgefühl wirksam und ihm selber ein Rätsel. Es kann da seine Wurzeln gehabt haben. Das Einschneidendste ist eigentlich immer ein Mangel an Liebe. Wenn ein Mensch mit wenig Liebe oder ganz ohne Liebe aufgewachsen ist, das ist es, was eigentlich am meisten Schaden stiftet. Als Seelsorger bin ich immer wieder Menschen begegnet, die darunter gelitten haben, auch in sehr schlimmem Ausmaß. Menschen auch, die von Anfang an eigentlich ungeliebt und unerwünscht waren. Und das kann so schlimm sein, dass jemand buchstäblich in Gefahr ist, seinem Leben ein Ende zu setzen, weil er sich selber nicht annehmen kann, sich selber nicht für wichtig halten kann, nur Unwertigkeitsgefühle hat und das Gefühl, nie geliebt worden zu sein. Das Schlimme und Tragische daran ist, wir sind alle irgendwie geprägt davor, den mehr oder weniger großen Umfang und geben es oft weiter. Eltern geben oft die Erziehungsfehler weiter, die sie selber von ihren Eltern erlitten haben. Oder Menschen, die eben in einer rauen Umgebung aufgewachsen sind, die ein Stück weit zerstört worden sind dadurch auch, die geben diese Zerstörung weiter. Sie handeln rücksichtslos, können fast gar nicht anders. Man meint manchmal fast, man könne das Wirken der Erbsünde beobachten. Also ohne jetzt in die Einzelheiten der Erbsündenlehre da einsteigen zu wollen, aber ich denke, dass man manches direkt beobachten kann, wie das Böse, das in dieser Welt einfach da ist und schon immer da war, soweit wir zurückblicken können, jeden Menschen irgendwie beeinflusst. Jeder wird in diese Welt hineingeboren, in der es das Böse einfach gibt. Und er leidet Verwundungen, Enttäuschungen, Zerstörungen, die ihn selber oft wieder zerstörerisch machen. Wer viel Böses erlitten hat, handelt oft selbst wieder böse. Und so setzt sich das Böse in der Welt fort, wie ein Teufelskreis. Denke manchmal fast, die Erbsünde als Phänomen ist etwas Beobachtbares. Das ist ein Gegenstand der Erfahrung. Da braucht man gar nicht dran zu glauben, das kann man beobachten. Eine Frage des Glaubens ist eher, ob es da einen Ausweg daraus gibt. Wie kann dieser Teufelskreis durchbrochen werden? Kann er durch die Gnade Gottes durchbrochen werden? Wir sind alle überzeugt als Christen, dass die Taufe aus diesem Teufelskreis der Erbsünde befreit. Christus stellt uns in einen erlösten Lebensraum, in eine neue Beziehung hinein. Wie kann diese neue Beziehung jetzt auch spürbar heilend zum Tragen kommen? Darum wird es heute Abend gehen.
Sie haben Radio Horeb eingeschaltet und jetzt geht's weiter mit dem Vortrag Das neue Herz, innere Heilung von Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, Beauftragter für Glaubenskurse und Evangelisation in der Erzdiözese Freiburg.
Auch wenn man sich jetzt nicht gerade schwer seelisch angeschlagen fühlt, so von der Lebensgeschichte her, von der Erziehung her, von den Erfahrungen der Umgebung her, wenn man sagt, da gut, so große Probleme hat's da nicht gegeben, wird man aber doch feststellen, dass der gute Wille an Grenzen stößt. Das ist auch eine Form des Unerlöstseins, der Herrschaft der Erbsünde, dass wir Grenzen unseres guten Willens erfahren. Und vielleicht ist uns das auf diesem Glaubensweg besonders deutlich geworden, gerade wo wir versucht haben, auch ein Stück weit umzukehren und neu anzufangen. Wir merken, wir können zum Beispiel nicht alle Menschen lieben. Bei manchen fällt es einem leicht, bei anderen bringt man es mit etwas Selbstüberwindung noch fertig, und bei anderen geht's eben gar nicht. Grenzen des guten Willens. Beim Verzeihen ist es noch deutlicher. Vielleicht hat man den Willen zu vergeben, aber manche sagen dann, ich möchte verzeihen, aber ich kann nicht vergessen. Und meistens ist das nicht einmal eine Ausrede, sondern es ist ein ernsthaftes Problem, dass dann noch eine Wunde da ist, über die man nicht wegkommt. Der gute Wille stößt an seine Grenzen. Oder Angst und Sorge sind stärker als der Wille zum Gottvertrauen, zum sich loslassen. Wir wollen es, wir bringen es nicht rechtfertig. Und wir erfahren auch und erleben es, dass wir in überraschend auftauchenden Situationen eben einfach nach unseren eingeschliffenen Verhaltensmustern handeln. Da könnte ich mich manchmal selber als Ohrfeigen, wenn ich mir nachher sage, jetzt hast du doch wieder, hast du vorgenommen, du möchtest anders handeln, wenn die Situation wieder auftritt. Jetzt ist sie wieder aufgetreten und du hast wieder mit Aggressionen reagiert, obwohl du die Ruhe bewahren wolltest. Oder hast wieder mit Rückzug reagiert, obwohl du eigentlich dich dem Konflikt stellen wolltest und ähnliche Dinge. Wir handeln da spontan und können mit dem guten Willen oft wenig ändern. Das ist auch eine erschreckende Einsicht, Psychologie spricht da auch von Übertragungsvorgängen, dass jemand vergangene Erfahrungen sozusagen wiederholt, also beispielsweise sich jeder Autoritätsperson gegenüber so verhält, als ob er seinen eigenen Vater vor sich hätte, der vielleicht sehr autoritär und autoritativ gewesen ist. Das ist eingeschliffen, das sitzt drin und man handelt und reagiert so, ohne viel nachzudenken. Es ist eigentlich erschreckend auch zu sehen, wie wenig der gute Wille oft vermag. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, sagt auch die Volksweisheit. Und das ist wirklich oft so, wir stoßen an Grenzen. Und es hält uns dann oft auch von Gott selber fern. Vielleicht ist das Tragischste daran. Ein Freund von mir hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Er sagte, das Herz des Menschen hat nur eine Tür. Für Gott und für die Mitmenschen. Ist diese Tür zu, dann ist sie für beide zu. Ist sie auf, dann ist sie auch für beide auf. Oder ohne Bild gesagt, es sind die gleichen seelischen Grundkräfte angesprochen. Ob es jetzt um den Umgang mit den Mitmenschen geht oder um das Verhältnis zu Gott. Wenn ein Mensch also beispielsweise mit seinen Gefühlen nur schwer umgehen kann, dann wird es eben auch schwer haben, einen Glauben zu finden, der auch in die Tiefen des Gefühls hineingeht. Wird vielleicht mehr einen intellektuellen Glauben haben oder einen willensmäßigen. Oder wenn jemand sich schwer damit tut, eine Entscheidung zu treffen, wenn er entscheidungsscheu ist oder sich nicht festlegen will, dann wird er auch nie eine Entscheidung für Gott treffen können. Wird es immer vor sich herschieben, wird die Umkehr immer vor sich herschieben. Oder wenn sich jemand nur schwer loslassen kann, dann wird er sich auch nur schwer Gott überlassen können. Oder wenn jemand sich immer nur absichern will, dann wird er ein Wagnis im Glauben kaum eingehen können. Das Schwerwiegendste ist normalerweise das Misstrauen. Ja, es gibt auch so etwas wie ein Misstrauen gegen Gott, das uns das Gottvertrauen schwer macht. Man merkt es also mal selber, wenn man bestimmte Gebete betet. Es gibt so Gebete von einigen Heiligen, die konnten das vielleicht ehrlich beten. Aber wenn ich sie zu beten versuche, dann bleibe ich immer stecken. Mein Vater, ich überlasse mich dir ganz. Tu mit mir, was du willst. Ich nehme alles an, was du mir schickst. Kann ich das so ehrlich sagen? Ich merke, da regt sich eine Angst in mir. Ich merke, dass ich Gott nicht so total vertrauen kann, dass ich das wirklich sagen kann in aller Freiheit. Der Charles de Foucault, von dem das Gebet stammt, konnte das vielleicht ganz ehrlich sagen. Aber ich merke, es gibt einen Rest an Misstrauen. Und der kommt natürlich aus Lebenserfahrungen her. Man hat einfach negative Erfahrungen gemacht, man hat Enttäuschungen erlebt, vor allem Enttäuschungen mit Menschen auch erlebt. Und eine gesunde Portion Misstrauen, sagt man ja manchmal, bewahrt einem ja auch vor vielen Enttäuschungen. Da mag das ja sogar auch angebracht sein. Aber Gott gegenüber ist das wirklich eine Blockade des Vertrauens, die uns von Gott fernhält. Nur der gute Wille ist ziemlich machtlos dagegen. Da müsste im Grunde genommen in einer größeren Tiefe etwas mit uns passieren. Da müsste unser Herz sich wandeln. Nicht nur unser Wille und unser Verstand, sondern wirklich unser Herz, auch unsere Gefühle müssten sozusagen getauft werden, in die Taufe getaucht und damit verwandelt, neu geschaffen werden. Wir bedürften einer Heilung unserer Seele, unseres Herzens. Genau an dieser Stelle wird uns eine große Verheißung gegeben. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist ein Wort schon aus dem Alten Testament. Es steht beim Propheten Ezechiel, der in der Zeit des babylonischen Exils gewirkt hat und dem Volk Israel, das er damals verschleppt war in ein fremdes Land, sagen musste, diese Katastrophe unseres Volkes ist Folge unserer Sünden gewesen, dass wir den Bund mit Gott gebrochen haben und missachtet haben. Aber jetzt setzt Gott einen Neuanfang. Er will den Bund erneuern und er will seine Weisung uns ins Herz legen. Er will uns ein neues Herz geben. Er nimmt das steinerne Herz aus unserer Brust heraus und gibt uns ein Herz von Fleisch. Das soll heißen, ein lebendiges, ein fühlendes Herz. Und er legt uns einen neuen Geist ins Herz, damit wir dann seiner Weisung folgen, spontan, aus innerstem Herzen heraus. So kann man das etwas sinngemäß wiedergeben. Und ich finde das eine der schönsten Stellen in der ganzen Bibel. Ja, mit einem solchen neuen Herzen, da müsste ich ja eigentlich imstande sein, das Gute und den Willen Gottes von innen heraus zu erfüllen, aus einer gewissen Spontanität heraus. Nicht, weil Gott das will oder weil es meine Pflicht ist, sondern weil ich selber mich damit identifiziere, weil das von innen herauskommt. Ich will das und etwas in mir drängt mich dazu, es einfach zu tun. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, welche große Bedeutung das heilende Wirken für Jesus hatte. Viele Kranke sind geheilt worden durch Jesus. Und andere sind befreit worden von den Mächten des Bösen, die sie gefangen hielten, oder von ihrer Schuld oder von ihrer Vereinsamung. Dass Menschen heil werden, war ein Zeichen, dass die Gottesherrschaft kommt. Es war ein Stück einfach dieser neuen Wirklichkeit, die Jesus bringen wollte. Und das Erstaunliche ist eben, und das Großartige, dass das auch heute wieder geschieht und wieder geschehen kann. Heilung, das verlegen wir oft vielleicht in das Leben einiger Heiliger, die die Heilungsgabe besessen haben, oder vielleicht an bestimmte Wallfahrtsorte, wo ab und zu mal eine Krankenheilung passiert, das ist weit weg. Was hat das mit mir zu tun? Was wenige wissen, ist, dass die Erfahrung vor allem der seelischen Heilung, des Ganzwerdens im Inneren, der Reifung unserer Persönlichkeit, unseres inneren Menschen, eine fast normale Erfahrung auf dem Weg mit Gott ist, auf dem Weg einer Glaubenserneuerung und Glaubensvertiefung. Das war auch für mich eine sehr wichtige Erfahrung auf meinem Glaubensweg. Deswegen ist mir so wichtig, das auch weiterzugeben. Ich weiß, wie viel in mir selber heil geworden ist, und wie sehr ich doch auch ein anderer Mensch dadurch hab werden können. Empfinde das als großes Geschenk der Gnade Gottes. Und davon möchte ich ein bisschen was heute weitervermitteln. Wir werden merken, dass diese seelische Heilung uns dann auch freier macht für eine vertiefte Hingabe an Gott. Zunächst einmal ist das eine Auswirkung der Liebe Gottes, der wir uns öffnen. Aber es hilft uns dann auch, tiefer in die Entscheidung für Gott hineinzuwachsen. Denn manche der Götzen, denen wir so verfallen können, von denen ich das letzte Mal geredet habe, haben da ihre tieferen Wurzeln, dass wir da so anfechtbar sind, so verführbar sind. Ja, oft hat es mit einem Mangel an Liebe zu tun, dass man sich eben entschädigt für einen Mangel an Liebe mit Leistungen oder mit Zerstreuungen oder mit was auch immer, was dem Menschen zum Götzen werden kann. Wir sind deswegen anfällig dafür, weil wir im Innersten unheil sind. Und wenn wir da heiler werden, werden wir auch freier. Freier für eine ganze Hingabe an Gott und für ein tieferes Vertrauen. Ohne diese Angst, was wird dann aus mir, wenn ich mich Gott überlasse? Deswegen möchte ich jetzt einfach einen Weg skizzieren, wie man sich auf diesen Prozess einer seelischen Heilung einlassen kann. Ich möchte im Vorhinein ein bisschen vor überzogenen Erwartungen warnen. Wir werden vielleicht schon heute Abend eine Erfahrung machen, wenn wir nach dem Einführungsvortrag das Gebet um Heilung der Lebensgeschichte miteinander durchbeten, kann es sein, dass manche dabei schon ein Stück Entlastung erleben. Da wird schon etwas heilen. So war das auch bei mir, wie ich das zum ersten Mal erlebt habe, bei einer Tagung der charismatischen Erneuerung, war für mich vor allem eine Erfahrung der inneren Versöhnung, wie so Stationen aus meiner Lebensgeschichte, Szenen vor mir aufgetaucht sind und ich mich versöhnen konnte und loslassen konnte. Das war eine heilende Erfahrung. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass viele Probleme so tief sitzen, dass sie nicht mit einem Mal sich lösen. Da muss man immer und immer wieder dran gehen. Uns immer und immer wieder vor Jesus hintragen. Es ist ein Prozess, der im Wesentlichen aus zwei Schritten besteht. Der eine ist die Selbsterkenntnis und der andere ist das Gebet, dass ich das alles Jesus sage und vor ihm ablege. Nun werden wir hier vielleicht schon an manche tiefer sitzende Dinge herankommen, aber natürlich auch nicht an die ganz unbewussten Probleme. Das ist auch Sache des Fachpsychologen. Ich möchte hier jetzt auch nicht kurpfuschen und vielleicht ist es ganz gut, dass man da nicht so leicht drankommt. Die wirklich unbewussten und verdrängten Dinge, die kommen nicht so ohne weiteres zum Vorschein. Was zum Vorschein kommen kann, gerade beim Gebet um Heilung, das sind die Dinge, die durch bloßes Ansprechen sich erinnern lassen. Und die sind dann auch offen für das heilende Wirken Jesu. Setzen wir uns diesen Prozess also aus. Es kann sein, dass es erst der Anfang eines Weges ist. Aber ich nehme stark an, dass viele heute Abend schon etwas davon spüren werden, dass Christus sie wirklich heilen will.
Nach diesen Melodien fährt der Beauftragte für Glaubenskurse und Evangelisation in der Erzdiözese Freiburg, Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, mit seinem heutigen Vortrag fort. Dieser steht unter dem Titel »Das neue Herz – innere Heilung«.
Es sind 6 Stufen, das Bild einer Treppe, und diese Treppe führt nach unten. Aus 2 Gründen ist es so gezeichnet, Zum einen, weil es in die Tiefe der Seele hinuntergeht. Zum anderen, weil es auch zu einer wachsenden Demut führt. Auch in der Hinsicht ein Schritte nach unten, zu einer wachsenden Demut. Denn wenn man sich mit den eigenen Problemen und inneren Sorgen auseinandersetzt, dann stößt man auch auf die eigene Erbärmlichkeit und auf die eigene innere Zerrissenheit. Die meisten Menschen haben ein viel zu positives Bild von sich selber, denken so, ja, oh, bei mir ist doch alles in Ordnung, ich mache selten was falsch und keine großen Probleme. Das bildet man sich oft nur ein. Wenn man dann mal ehrlich mit sich selber ist, dann merkt man, wie zerrissen man auch ist. Wie viele Probleme es gibt, wie viel Versagen es auch gibt, wie viel Widersprüchlichkeit, ja, Erbärmlichkeit oft in einem drin ist. Und das ist auch ein wichtiger menschlicher Reifungsschritt, sich das einzugestehen und sich so anzunehmen, wie man ist. Deswegen führt die Treppe nach unten, in diese Selbsterkenntnis hinein. Nicht in eine falsche Demut, wo man sich künstlich klein und hässlich macht, sondern eine bestimmte Form von Realismus, dass ich mich selber realistisch zu sehen lerne und anzunehmen lerne, so wie ich wirklich bin. Der erste Schritt ist zunächst einmal einfach, diese Heilungsbedürftigkeit überhaupt einmal zu erkennen und auch sie anzuerkennen. Erkennen, woran merke ich, wo ich der Heilung bedarf. Es gibt verschiedenerlei Symptome sozusagen, an denen man das merkt. Ich stelle zum Beispiel fest, dass ich bestimmte Ängste habe, die in bestimmten Situationen einfach auftauchen oder bestimmten Menschen oder bestimmten Menschentypen gegenüber. Oder ich merke, dass ich unsicher bin oder dass ich innere Sorgen habe, die mich nicht loslassen, eine innere Zerrissenheit spüre und so weiter. Irgendwo merke ich, das stimmt etwas nicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass da etwas der Heilung bedarf. Oder Erinnerungen können so ein Hinweis sein. Da gibt es Erinnerungen, die, wenn sie hochkommen, mich immer quälen. Ich kann an eine bestimmte Situation nicht zurückdenken, ohne dass das mit negativen Gefühlen verbunden ist. Mit Angst oder mit Schuldgefühlen oder mit Schamgefühlen oder auch mit Zorn und Wut. Immer wenn diese negativen Gefühle hochkommen, ist das ein Zeichen, da ist etwas noch nicht verarbeitet. Überhaupt der Blick in die Lebensgeschichte. Wenn wir nachher das Gebet um Heilung der Lebensgeschichte beten, werden wir so die Stationen durchgehen, auch die Grundbeziehungen von den Eltern angefangen. Und mancher merkt dann, wie viel da auch schiefgelaufen ist, wie schlechte Erfahrungen, problematische Erfahrungen der Lebensgeschichte, Täuschungen, auch Verwundungen hinterlassen haben, Spuren hinterlassen haben, die der Verarbeitung bedürfen, unter denen ich heute noch leide. Manchmal sind körperliche Verspannungen auch ein Signal dafür, also wenn jemand immer so die Schultern hochzieht oder wenn man die Stirn in Falten legt, so angestrengtes Gesicht macht oder die Zähne zusammenbeißt oder wenn die Bauchdecke immer verspannt ist und ähnliches, da können Ängste, Sorgen, Probleme, Lasten dahinter stecken, die dafür verantwortlich sind. Es kann ein Signal sein, da bedarf ich einer seelischen Heilung. Das sind keine körperlichen Probleme, das sind eher seelische Probleme. Wir sehen zu Träumen, also Traumdeutung ist ein kompliziertes Geschäft, aber manchmal sind einem Träume in Erinnerung und hinterlassen ein bestimmtes Gefühl, wo man einfach merkt, da bedarf etwas der Verarbeitung. Das kann ein Signal sein, dass es sich lohnt, dem nachzugehen. Das sind so Einstiege in diesen Weg seelischer Heilung, wo ich merke, es ist wirklich nötig. Es ist natürlich wichtig, dass ich mir das eingestehe. Das ist nicht ganz leicht. Denn in unserer heutigen Gesellschaft muss man ja eigentlich immer so die Fassade des starken, gesunden, unanfechtbaren zeigen. Wehe, ich zeige mich schwach oder verletzbar, dann ist man immer Angst, dass man dann ausgenutzt wird. Kann ich wenigstens mir selber eingestehen, dass ich auch Probleme habe, dass ich Nöte habe, dass ich Ängste habe, mit denen ich nicht klarkomme, dass ich der Heilung bedarf? Kann ich es wenigstens meinem Gott eingestehen und ihn um Hilfe bitten? Vor ihm muss ich mich ja nicht verstecken. Und ich darf auf seine Liebe vertrauen. Das ist eigentlich jetzt schon der nächste Schritt. Im Glauben an die Liebe Gottes sich selber annehmen. An der Hand Jesu sozusagen darf ich und kann ich hinuntersteigen in den Keller vom Haus meines Lebens, wo diese Scherben herumliegen, dieses Zerbrochene und Schiefgelaufene in meinem Leben, die Enttäuschungen und Verwundungen, da kann ich mich dem konfrontieren. Denn ich weiß, er liebt mich und er will mich heilen und er verurteilt mich auch nicht. Er sieht mich nicht als den großen Problematiker oder Neurotiker an, sondern er nimmt mich einfach so, wie ich bin. Das Falscheste, was ich jetzt machen könnte, wäre, mich selber negativ zu beurteilen, wenn ich merke, oje, wie viele Probleme stecken doch in mir, und dann sage, was bist du doch für ein Neurotiker. Damit mache ich mich nur selber fertig. Da blockiere ich die Heilung. Es ist wichtig, alles wahrzunehmen, aber es dann auch ohne Urteil dastehen zu lassen, sondern sich selber zu nehmen, wie man ist. Und da hilft genau der Blick auf die Liebe Gottes. Er nimmt mich, wie ich bin, und er macht mich nicht fertig. Ich darf sozusagen die Hand Jesu ergreifen und in diesen dunklen Keller hinuntersteigen. Und damit fängt eigentlich die Heilung schon an. Selbstannahme ist immer schon ein Stück Heilung. Und dann ist es mir auch möglich, ohne Bewertungen die Dinge anzugucken, die da hochkommen. Denn jetzt kommt es darauf an, den Dingen auch auf den Grund zu gehen. Oft sieht man ja erstmal nur die Spitze des Eisberges. Mit unseren Problemen ist es wie mit einem Eisberg. Eisberge, es ist ja bekanntlich so, dass nur die Spitze über Wasser schwimmt, und es ist der kleinste Teil davon. Der weitaus größere Teil ist verborgen unter Wasser. Das ist auch das Gefährliche daran. Und so ist es auch mit dem menschlichen Seelenleben. Der weitaus größere Teil ist sozusagen unter der Bewusstheitsschwelle. Manches ist ganz tief verdrängt, da kommt man gar nicht so leicht dran. Manches ist nur einfach weggeschoben oder vergessen. Aber das sind die Wurzeln der Probleme. Und die müssen aufgedeckt werden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet, heißt es im Epheserbrief. Aber dazu muss es eben erst einmal aufgedeckt werden. Ich muss also den Dingen auf den Grund gehen. Dafür helfen natürlich einige psychologische Kenntnisse. Die Psychologie hat sehr viele dieser Zusammenhänge, dieser Wurzeln aufgedeckt. Aber auch wer solche Kenntnisse nicht hat, kann dem nachgehen. Nämlich etwa mich frage, wenn ich auf ein bestimmtes Problem stoße, ja, ist es früher schon mal aufgetaucht? Wo überall taucht es auf? Eine bestimmte Angst zum Beispiel. Wo ist es zum ersten Mal aufgetaucht? Ist es vielleicht die Schlüsselsituation dafür? Oder hat es was mit meiner Erziehung zu tun, mit Erfahrungen aus der frühen Kindheit? So kann man dem versuchen, nachzugehen und die Wurzeln aufzudecken. Um das ein bisschen zu illustrieren, möchte ich an dieser Stelle auch wieder ein persönliches Beispiel erzählen. Das liegt schon ziemlich lange zurück, deswegen kann ich auch mit einigem Abstand so darüber reden. Vielleicht ist es manchen eine Hilfe. Auf das Problem bin ich gestoßen, vor mindestens 15 Jahren ist das jetzt her, als ich in München war, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich habe dann ein Thema bekommen, zum Professor vereinbart, habe angefangen zu lesen, Notizen gemacht. Und dann kam der Tag, wo ich versucht habe, ein Manuskript niederzuschreiben, das dann nachher dem Professor vorgelegt wurde. Und da ging es mir dann ganz seltsam. Als ich versucht habe, dieses Manuskript zu schreiben, war ich wie vernagelt. Ich saß vor einem weißen Blatt Papier und habe nichts zustande gebracht. Und wenn ich mir was abgerungen habe, dann war ich nicht zufrieden damit. Und das ist eigentlich ungewöhnlich für mich, weil ich mir normalerweise nicht sehr schwer tue, was zu formulieren, Predigt vorzubereiten oder sowas. Das war nie sehr problematisch. Und da war ich aber wie vernagelt. Und das war nun die Zeit, wo ich zum ersten Mal, eben durch Kontakte mit der charismatischen Erneuerung, wo dieser Weg der seelischen Heilung eine besonders große Rolle spielt, das kennengelernt habe, was das heißt, seelische Heilung. Und dann habe ich mir gesagt, warte mal, das könnte sowas sein. So ein Problem, das einer tieferen Heilung bedarf. Ich versuchte immer mal nachzugehen und habe angefangen, darüber nachzudenken. Was könnte da dahinter stecken? Und es war dann ein bisschen wie wenn man eine Zwiebel abschält. Eine Zwiebel, die hat ja viele Schichten, bis man zum Kern vorstößt. So die äußerste Schale war gewissermaßen das Symptom, dass ich da gesessen bin und wie vernagelt war. Das Erste, was mir klar geworden ist, sozusagen die nächste Schicht der Zwiebel, war die, ja, was mich hier jetzt blockiert hat. Das war die Tatsache, dass ich ja jetzt etwas niederschreibe, was andere beurteilen. Das kriegt erstmal mein Professor zu lesen, später wird es veröffentlicht, in der Fachwelt wird man Rezensionen schreiben, vielleicht wird es verrissen. Die Angst vor diesen Urteilen, vor den Urteilen anderer, die hat mich blockiert. Vor allem vor den negativen Urteilen natürlich, die Angst dann abgelehnt oder negativ beurteilt zu werden. Das war die erste Einsicht. Ich habe also Angst vor den Urteilen anderer und vor ihrer Ablehnung. Gut, dann habe ich mir aber gesagt, zunächst liest nur dein Professor. Der wird es zwar sehr sorgfältig und kritisch lesen, aber er will dir ja weiterhelfen. Er wird es also auch wohlwollend kritisieren. Er hat ja selber auch Interesse daran, dass ein Schüler eine ordentliche Arbeit schreibt. Ich bräuchte eigentlich keine Angst davor zu haben. Warum habe ich trotzdem Angst? Und dann ist mir die nächste Zwiebelschale aufgegangen. Ich habe gemerkt, Es ist nicht einfach nur die Angst, dass etwas beurteilt wird, auch wenn es wohlwollend beurteilt wird. Es fällt mir ganz schwer, überhaupt Kritik an mich heranzulassen. Und warum? Weil ich eine Neigung dazu habe, alles perfekt zu machen und mich dann auch für perfekt zu halten. Es fällt mir schwer anzunehmen und zu ertragen, dass ich etwas nicht richtig gemacht habe. Und wenn man etwas kritisieren kann, dann habe ich es nicht richtig gemacht. Und dieses Gefühl ist fast unerträglich für mich, wenn ich was nicht richtig gemacht habe. Und da ist mir dann eine ganze Kette von Zusammenhängen deutlich geworden, auch bis in den Erziehungsstil meiner Eltern hinein. Meine Eltern sind auch Leute, die sich sehr viel immer abgefordert haben, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass mein Vater mit einer verhältnismäßig bescheidenen Schulbildung es bis zum leitenden Angestellten gebracht hat. Er hat mir mal ein Buch mit dem Titel geschenkt, Sein Bestes geben. Und ich denke, das war so ein bisschen charakteristisch für ihn. Das hat er sich immer abgefordert, meine Mutter wohl auch. Und ich habe das vielleicht auch besonders stark verinnerlicht. Immer das Beste geben und die Dinge möglichst gut machen, ja, möglichst perfekt sein. Das kann man auch übertreiben und mir ist sehr schnell deutlich geworden, dass das manches Positive bewirkt hat, auch ein gewisses Pflichtbewusstsein, eine Sorgfalt, auch eine Zuverlässigkeit. Wenn ich was zugesagt habe, dann mache ich das einfach auch. Und wenn ich mir was abbrechen muss, aber ich mache es dann einfach. Aber ich habe auch gemerkt, es setzt mich fürchterlich unter Stress. Und dieser Stress ist teilweise selbst gemacht. Manches könnte mit weniger Energieaufwand gemacht werden. Es gibt so eine berühmte Formel 20-80, dass man mit 20% des möglichen Aufwandes 80% der möglichen Wirkung schon erzielt. Und für die restlichen 20%, also für die Perfektionierung, 80% des Aufwandes braucht. Das ist eigentlich ein groteskes Missverhältnis. Aber so habe ich oft gearbeitet. Kein Wunder, dass ich mich dauernd unter Stress gefühlt habe und dann manchmal halt auch aggressiv geworden bin, weil ich mich unter Druck gefühlt habe, aber viel davon war offensichtlich selbst gemacht. Und dann aber vor allem, dass ich so schwer ertrage, eben Kritik anzunehmen, Fehler bei mir auch zu entdecken und zuzugestehen. Da ist mir dann auch eingefallen, dass ich vor allem in meiner Schulzeit Fehler eher vertuscht und verleugnet habe, als dass ich sie einfach zugegeben hätte und um Verzeihung gebeten hätte. Aus dem gleichen Grund heraus. Und dieses Verleugnen, diese Unehrlichkeit hat mich auch erschreckt. Das ist ja dann auch moralisch bedenklich. Das ist jetzt nicht nur einfach so ein Problem, das man hat. Und da ist mir klar geworden, das ist ein Elementarproblem für mich. Der Kern der Zwiebel ist sozusagen, mich selber annehmen zu können. Mit meiner Fehlbarkeit, mit dem Menschsein, so wie es ist, mit seinen Grenzen und mit dem Versagen und mit der menschlichen Fehlbarkeit und auch einmal mit der Schuld, an der kein Mensch vorbeikommt. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Keiner ist vollkommen, sagt man so leichthin. Über die anderen vielleicht leichter als über sich selber. Es bei sich selber anzunehmen, ist nicht leicht. Dass ich eben auch Fehler mache und Schwächen habe und Schuld auf mich lade, dass ich das anerkennen und annehmen kann. Das ist eine wichtige menschliche Reifungsaufgabe, die ich nachholen musste. Und was mir dabei geholfen hat, das ist vor allem die immer tiefere Einsicht in die Liebe Gottes gewesen. Dass ich aus der Vergebung leben darf, dass Gott mich nicht verurteilt, wenn ich einen Fehler mache. Dass ich vor ihm auch unvollkommen sein darf und er kann mich trotzdem brauchen. Es ist nicht Bedingung für seine Liebe, dass ich vollkommen bin, sondern er nimmt mich so, wie ich bin. Manche Dinge, die ich am zweiten Abend so in die Mitte gestellt habe, das Leben aus der Vergebung, sich selber annehmen, an Gottes Liebe glauben, sind genau die Dinge, die mir da geholfen haben. Und das hat mir auch eine große innere Freiheit gebracht, eine größere jedenfalls, dass ich eher auch mal was wagen kann, mich nicht so sehr absichern muss, dass nicht alles perfekt sein muss. Das bringt einfach Freiheit. Früher habe ich immer für jede Predigt ein ausformuliertes Manuskript mitgenommen. Das habe ich einfach gebraucht, um mich abzusichern, weil ich viel zu viel Angst gehabt hätte, was zu vergessen oder stecken zu bleiben. Heute brauche ich es nicht mehr, kann auch diese Vorträge hier frei halten. Irgendwann habe ich den Schritt einmal geschafft, mich davon zu lösen und gemerkt, siehe da, du musst dich gar nicht unter diesen Perfektionsdruck stellen. Es wird sogar viel lebendiger, wenn du dem Augenblick eine Chance gibst. Du musst dich nicht dauernd absichern. Und es macht auch nichts, wenn ich mal was vergesse. Dafür kommt manchmal was anderes rein, was vielleicht gerade in dem Augenblick wichtig ist. Richtig daneben gegangen ist eigentlich nie was. Ich habe gemerkt, es ist auch so gut und es wird auch gut, wenn ich mich dem Augenblick überlasse. Viel Druck ist verschwunden und viel Vertrauen dadurch auch gewachsen. Und ich meine, das ist immer noch ein bisschen ein Problem, Kritik anzunehmen, Fehler zuzugeben, aber ich kann es heute wenigstens eher wahrnehmen. Und ich denke, das hat auch etwas mit dem Evangelium zu tun. Mit dem eigenen Versagen, aber auch mit dem Versagen anderer, offener, leichter umgehen zu können, eher verzeihen zu können, um Verzeihung bitten zu können. Das entspricht, denke ich, eher dem Geist des Evangeliums als dem Streben nach moralischer oder sonstiger Perfektion. Das ist jetzt ein Beispiel. Manche werden sich vielleicht drin wiedererkennen, bei manchen mag es ganz anders sein, das sind ganz andere Probleme. Ich habe es vor allem erzählt, um mal zu zeigen, wie dieser Selbsterkenntnisprozess vor sich gehen kann, wenn man den Dingen auf den Grund gehen kann. Wenn ich damals nur gebetet hätte, Herrgott, befreie mich von meiner Blockade, dann wäre wahrscheinlich nicht viel passiert, vor allem wäre das nicht in die Tiefe gegangen. Diese innere Reifung wäre nie passiert, es wäre an der Oberfläche geblieben. Es musste aufgedeckt werden, erst dann konnte von den Wurzeln her etwas heil werden. Und dabei ist immer wichtig auch, dass man alles zulässt, was hochkommt. Es kann ja auch sein, dass viel Zorn und Wut und Enttäuschung und all die negativen Gefühle hochkommen. Auch Ärger über andere Menschen, die was an mir versäumt haben oder die mir mal was Böses getan haben. Es ist wichtig, das zuzulassen. Auch Tränen zuzulassen. Aber es eben zuzulassen und nicht zu urteilen. Und da sind wir dann jetzt fast schon beim nächsten Schritt, nämlich den Ansatzpunkt der Heilung bei mir selber suchen. Gerade wenn man so den Ursachen des eigenen Elends auf die Spur kommt, merkt man, was auch andere an mir versäumt haben. Und die Versuchung ist groß, es einfach nur dorthin abzuschieben. Ach, was haben meine Eltern alles falsch gemacht? Oder die Gesellschaft ist an allem schuld? Oder mein Schicksal ist halt so? Und damit schreibt man sein Schicksal sozusagen fest. Man übernimmt nicht Verantwortung für sich selber. Das ist eine ganz wichtige Kehrtwende, dass ich mir klar mache, andere mögen vielleicht schuld sein an meinem Elend, mehr oder weniger, aber das Problem habe jetzt ich. Es ist mein Leben und es ist mein Problem und ich bin es, der der Heilung bedarf. Ich muss also drangehen und das Nötige tun, damit ein heilender Prozess in Gang kommen kann. Es nützt nichts, in diesen Verurteilungen oder in diesem Sumpf herumzuwühlen und nur das eigene Elend zu bejammern, ich muss Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und dann erst bin ich fähig, den eigentlich entscheidenden Schritt zu tun, nämlich mit all dem zu Jesus Christus hinzugehen. Das ist jetzt der Schritt, der in die religiöse Dimension hineinführt. Selbsterkenntnis und Gebet, habe ich vorhin gesagt. Was ich bisher gesagt habe, hätte ein Psychologe wahrscheinlich nicht viel anders gesagt. Jetzt kommt eine Dimension, die den Bereich der Psychologie überschreitet. Gute Psychologen wissen auch, dass die eigentliche Heilung eines Menschen aus tieferen Quellen kommen muss, dass man das nicht machen kann. Im Grunde genommen kommen sie aus religiösen Quellen. Hier können wir uns jetzt ganz bewusst vor Jesus stellen, und zwar indem wir beten. Und zwar beten in einer ganz persönlichen Weise, nämlich all das, was mich plagt, Jesus erzähle. Ich sag's ihm einfach so, wie es ist, was mir in Erinnerung gekommen ist, auch die ganzen Gefühle, die dabei hochgekommen sind. Noch einmal, es ist wichtig, alles zuzulassen, es ihm so zu sagen, wie es ist. Dabei aber gebe ich es weg. Vor ihm ist nichts tabu, er versteht alles. Ihm darf ich wirklich alles sagen und geben. Aber indem ich es ausspreche, gebe ich es weg und lasse es los. Dieser innere Vorgang des Loslassens und Weggebens öffnet für die Heilung. Da ist schon etwas Heilendes drin. Es öffnet auch dafür, dass Christus dann an mir als Heiland im wahrsten Sinne des Wortes wirken kann. Und ich darf mir dabei ja auch wirklich vorstellen, dass er da ist, dass er mir gegenübersteht oder sich neben mich setzt, mich in den Arm nimmt, mich berührt, wie auf dieser Plastik des Künstlers Barlach, kann Jesus mich wirklich auffangen. Das darf ich mir vorstellen, dass das jetzt geschieht. Und ihm lege ich mich in die Hand. Und es darf alles aus mir herausfließen, was an Unheilem in mir da ist. Und alles darf ich zulassen und loslassen und weggeben. Und ich werde geheilt. Das ist etwas, was ich nicht selber tue. Von dem Wahn, sich selber erlösen zu können, muss man da Abschied nehmen. Ich muss mich Jesus in die Hand legen. Er ist der Heiland. Ich kann mich auch nicht mit psychologischen Methoden erlösen. Da würde ich anfangen, psychologisch Kurpfuscherei zu betreiben. Nein, ich muss mich ihm übergeben. Und er heilt, er macht mich neu. Und dann geschieht etwas, was man feststellt. Es geschieht einfach. Irgendwann merke ich das. Vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, vielleicht erst beim wiederholten Mal, merke ich, dass sich etwas verändert hat. Eine Angst ist geschwunden. Ein Problem hat seine Macht über mich verloren. Mit bestimmten Menschen kann ich jetzt besser umgehen. Erinnerungen sind nicht mehr so belastend. Natürlich sind die Erinnerungen noch da, aber diese negativen Gefühle sind nicht mehr dabei. Ich kann in Frieden daran zurückdenken. Ich bin ein anderer, ein neuer, ein geheilterer Mensch geworden. Damit dieser Prozess ablaufen kann, muss natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis zu Jesus schon da sein. Sonst kann ich mich ihm so nicht überlassen. Aber wenn das auch nur anfänglich da ist, kann ich mich diesem Heilungsprozess aussetzen. Den allerletzten Schritt, der dann wieder aufwärts führt, den tut dann auch nicht mehr ich, sondern der geschieht einfach. Nach dem Bild Jesu neu gestaltet zu werden. Ja, ich werde ein anderer Mensch, ein wenig neu gestalten nach dem Bild Jesu. Es ist ja auch ganz klar, wenn ein Mensch über seine Probleme mal ein bisschen hinauswächst, dann wird er innerlich frei. Dann kreist er nicht mehr so sehr um sich und kann dann auch die Probleme anderer eher an sich heranlassen. Geheilte Menschen heilen die Welt. Oft sagt man, ich habe genug eigene Probleme, kann ich mir noch die Probleme der anderen aufhalten, halte sie dann von mir fern. Wenn ich frei geworden bin von meinen eigenen Problemen, kann ich andere an mich heranlassen und kann mir ihre Nöte anhören und kann ihnen selber auch helfen, sich auf so einen Weg der seelischen Heilung zu begeben. Da geht eine wirkliche Lebensspirale davon aus, so wie von der Erbsünde eine Todesspirale ausging, wie das Böse immer neues Böses hervorbringt. So geht jetzt von der Heilung eine Heilsspirale, eine Lösungsspirale aus, so dass es ausstrahlt. Ein Mensch, der geheilt worden ist, kann auch etwas davon wieder weitergeben. Deswegen möchte ich einfach dazu ermutigen, sich so Jesus in die Hand zu legen. Haben wir keine Angst davor, unsere Scherben anzugucken, das Zerbrochene in unserem Leben. Wir dürfen es ihm in die Hand legen. Ich darf an der Stelle vielleicht hinzufügen, dass manchmal die seelische Heilung auch körperliche Heilung nach sich zieht. Ich habe das in einzelnen Fällen selber miterleben dürfen. Die Medizin kommt ja heute in wachsendem Maße auf diese sogenannten psychosomatischen Zusammenhänge. Und da geschieht manchmal auch körperliche Heilung. Die seelische ist die primäre, es ist die erste und wichtigste, dass der Mensch im Inneren heil wird. Aber manchmal lösen sich dann auch körperliche Probleme. Manchmal genügt es nicht, nur selber nachzudenken und in der Stille zu beten. Manchmal braucht man auch das Gespräch dafür, dass man sich bei jemandem aussprechen kann. Das kann ein Seelsorger sein, es kann sich auch einmal mit einem Beichtgespräch verknüpfen, wenn wir in 2 Wochen dann Bußgottesdienst feiern und danach auch Beicht- und Seelsorgegespräch anbieten, können auch solche Dinge, die der Heilung bedürfen, dabei zur Sprache kommen. Schuld und Schicksal hängen ja oft auch so zusammen, dass man das gar nicht auseinanderfieseln kann. Das Beste ist, man erzählt die Dinge einfach so, wie sie sind. Es muss nicht unbedingt ein Priester sein. Es kann auch sonst eine Vertrauensperson sein, die gut zuhören kann und mich gut versteht, wo ich mich aussprechen kann. Und oft ist es auch wichtig, dass man dann miteinander betet. Ein paar Punkte in meinem Leben war das für mich wichtig, dass jemand anderes für mich gebetet hat. Und zwar nicht jetzt nur so allgemein, dass ich gesagt habe, ich habe da ein Problem, bet für mich, sondern konkret und direkt mit mir gebetet hat und für mich gebetet hat und ich die Dinge auch sagen konnte und konkret dafür gebetet wurde. Da hat sich vieles noch einmal gelöst, was ich durch das Alleinnachdenken und das Alleinbeten noch nicht hat lösen können. Wir brauchen oft einander, um heil zu werden. Legen wir so also Jesus die Scherben hin, halten wir sie ihm hin. Es wandelt der Herr unsere Scherben zur Sonne. Wir halten ihm das Zerbrochene in unserem Leben hin, so wie dieser Mensch auf dem Bild hier. Und Christus klebt sie nicht nur wieder zusammen, sondern er bringt sie sogar zum Leuchten. Er wandelt die Scherben zur Sonne.
Sie hörten den Vortrag »Das neue Herz – innere Heilung«. Vorgetragen hat für Sie Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, Beauftragter für Glaubenskurse und Evangelisation in der Erzdiözese Freiburg. Und wir danken ihm sehr herzlich für die Bereitstellung seines Glaubenskurses. Unseren Hörern danken wir ganz herzlich fürs Zuhören und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung ab Montag kostenfrei unter folgender Nummer bei unserem CD-Dienst bestellen: 08328 921 120. Die Sendung kann auch heruntergeladen werden auf unserer Webseite horeb.org und dann bei den Podcasts zur Sendereihe Kurs Null. Mein Name ist Leon Bichler und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend und einen gesegneten Sonntag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer: 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.